Alle Notizen mit ihren Pfeilen, Abkürzungen und Symbolen hatten eine ganz bestimmte Funktion, und jede der unzähligen elektronischen Einheiten befand sich in dem komplizierten Geflecht genau an der richtigen Stelle, um größtmöglichen Überblick und Kontrolle zu ermöglichen. Wie immer herrschte auch an diesem frühen Morgen eine ganz bestimmte Art von kontrollierter Ruhe. In seiner Gesamtheit erschien das Konstrukt wie ein schlafender Körper mit einem Ruhepuls, der so niedrig war, dass man ihn kaum messen konnte. Es blinkten zwar mehrere der weit über 100 Leuchtdioden, aber nicht in übermäßig hektischer Weise. Vielmehr ließen sie sich Zeit, allmählich heller zu werden und auch wieder schwächer, so als betrieben sie eine Art von elektronischer Meditation, in der sie gemeinsam mit den Bildschirmschonern ihre Träume auslebten, einer psychedelischer als der andere. Das Ganze lief auf Sparflamme, war aber auf alles gefasst, was kommen mochte, was auch immer, wann auch immer. Im selben Raum, ein paar Meter über einem Haufen von umgekippten Stühlen, hing an einem über die Deckenbalken gelegten Stahlrohr Dunja Hogar und zog sich langsam mit einem Arm hoch. Sich zu beeilen, um den einarmigen Klimmzug möglichst schnell hinter sich zu bringen, wäre sinnlos gewesen. Es ging schließlich um Ausdauer. Ohne die wäre sie schon vor Monaten verloren gewesen und hätte das Projekt längst aufgegeben. Sie hätte sich eingeredet, dass es ohnehin keinen Angriffspunkt gegeben hätte, mit dessen Hilfe sie Kim Sleisner, den Chef der Kopenhagener Polizei, endlich überführen und zur Strecke bringen konnte. Aber aufgeben kam nicht in Frage. Nicht nur, weil er das Gegenteil von allem verkörperte, was ein hochrangiger Polizist im besten Fall sein sollte, oder weil er hartnäckig all ihre Versuche untergraben hatte, während ihrer Jahre beim Morddezernat ordentlich zu arbeiten und zudem darauf geschissen hatte, dass seine Sabotage mehrere Menschen das Leben gekostet hatte. Dass ihr Zorn noch immer mit so heller Flamme brannte, lag nicht daran, dass er ihr seine dreckigen Wurstfinger hineingesteckt und sie nach einer versuchten Vergewaltigung in die Kälte hinausgejagt hatte, sondern an allem, was sie bislang nicht gefunden hatte, alles, was mit Sicherheit vorhanden war und nur darauf wartete, ans Licht geholt zu werden. Nachdem sie mit dem Kinn über das Stahlrohr gereicht hatte, ließ sie sich selbst so langsam, wie die einschießende Milchsäure es erlaubte, wieder hinunter. Es tat weh, aber genau da wollte sie hin, zum Schmerzpunkt, an dem 98% von ihr loslassen wollten und sich die restlichen 2% an dem Wissen festhielten, dass ein Sturz auf die 3 Meter unter ihr daliegenden Stühle noch weit mehr schmerzte. Sie umfasste das Rohr mit der anderen Hand und zog sich so langsam wie möglich wieder hoch. 4 quälend in die Länge gezogene Klimmzüge musste sie noch schaffen, dann war diese 2-stündige Trainingseinheit beendet. Sie war noch nie so stark gewesen, aber dafür hatte sie auch seit dem Frühjahr täglich 2 ausgiebige Krafteinheiten und 1 Stunde Yoga absolviert. Innerhalb von ein paar Monaten hatte sich ihr Körper so stark verändert, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Sie hatte mehrere Kilo zugenommen und war gleichzeitig schlanker geworden, doch vor allem hatte sich ihre Ausdauer verbessert. Sie kannte die Grenzen ihres Körpers ganz genau und verschob sie jeden Tag ein kleines Stück. Anfangs war das Training ein notwendiges Übel gewesen. Wenn sie es mit Sleisner aufnehmen wollte, musste sie sowohl stärker als auch schneller sein als ein Mann. Den Fotos nach zu urteilen, die sie von ihm gemacht hatte, war sie es längst. Ganz offensichtlich hatte er während seiner Jagd auf sie seine eigene Kondition vernachlässigt. Inzwischen schien er morgens wieder Yoga zu machen, aber auch sonst war Sleisner nicht zu unterschätzen, und daher nahm sie gern in Kauf, dass sie mittlerweile süchtig war nach dem Krafttraining. Ohne ging sie die Wände hoch. Bei der Überwachung sah es anders aus. Auf dem Gebiet hatten sie bisher keinen Erfolg erzielt. Sie hatten nichts Interessantes entdeckt, jedenfalls nichts, womit sie ihm ein für allemal das Handwerk hätten legen können. Und dabei überwachten sie ihn seit einigen Wochen rund um die Uhr. Jedes seiner Telefonate hatten sie abgehört, jede SMS und jede Mail, die er verschickt oder bekommen hatte, hatten sie gelesen und analysiert. Sie hatten seine finanziellen Verhältnisse durchleuchtet und mit Hilfe eines GPS-Senders auf seinem Smartphone alle seine Wege verfolgt, sodass sie bis auf wenige Ausnahmen nicht nur genau wussten, was er machte, sondern auch wann und wo er es machte. Meistens konnten sie sogar alle 3 Aspekte mit hoher Treffsicherheit vorhersagen. Mit anderen Worten, der Dreckskerl war ein offenes Buch für sie. Sie war überrascht gewesen, wie gleichförmig und langweilig sein Leben verlief. Das Abwechslungsreichste daran waren die häufigen Besuche bei Jenny Nielsen, alias Jenny Wet Pussy Nielsen, im New Somerset Way 4. Mit genau dieser Prostituierten war er vor 3 Jahren auf der Rückbank seines Autos in der Lille Isted Gorde zusammen gewesen. Als die Medien Wind davon bekamen, gab es einen kleinen Skandal, vor allem als sich herausstellte, dass er wegen dieser Begegnung einen wichtigen Anruf von der schwedischen Polizei in Helsingborg verpasst hatte. Farid Cherukuri hatte damals aus eigenem Antrieb und ganz ohne ihr Zutun das Extrabladet mit diesen Informationen versorgt, und daraufhin gab es eine Kampagne gegen Sleisner, und er wurde zur Hauptsendezeit und noch wochenlang auf jeder Titelseite des Landes öffentlich gedemütigt. Infolgedessen hatte ihn seine Frau verlassen und der Reichspolizeichef Henrik Hammerstein persönlich beurlaubt. Man musste kein Einstein sein, um sich auszurechnen, dass das für einen mediengeilen Gockel wie Sleisner einer Vernichtung gleichkam. Aus irgendeinem Grund hatte er ausschließlich ihr die Schuld dafür gegeben und tat seitdem alles, was in seiner Macht stand, um sie zu zerstören. Und diese Macht hatte sich noch vergrößert, seit ihm auf ebenso geheimnisvolle wie rätselhafte Weise ein Comeback in die Elite des Landes gelungen war, wo er eine Menge loyaler Freunde zu haben schien. Dass er in seiner Freizeit regelmäßig eine in die Jahre gekommene Prostituierte aufsuchte, war in diesem Land leider weder ein Skandal noch ungewöhnlich oder gar verboten. Es galt vielleicht als armselig, aber es reichte bei weitem nicht aus, um ihn abzusägen. Ganz im Gegenteil hätte es ihn in den Augen vieler noch menschlicher erscheinen lassen. Wenn sie ehrlich war, hatte sie Geheimnisse eines ganz anderen Kalibers erwartet, extravagantere und dekadentere Dinge, eine Art Doppelleben, das sich nur zur Hälfte bei der Polizei abspielte und ansonsten, tja, genau hier lag das Problem. Sie hatte keine Ahnung, wo die andere Hälfte stattfand. Alles, woran sie sich orientieren konnte, war ihr sicheres Gefühl, dass etwas nicht stimmte und dass sie trotz all der bereits investierten Zeit und Energie, von der teuren Technik ganz zu schweigen, noch kaum an der Oberfläche gekratzt hatten. Allerdings bezweifelte sie nicht einen Moment, dass Kim Sleisner ein durch und durch böser Mensch war. Da konnte er noch so sehr den ehrbaren Polizisten spielen, sie durchschaute seine polierte Fassade. Daher blieb ihnen nichts anderes übrig, als weiter nach einer Fährte zu suchen. Sie mussten ihn weiterhin abhören, verfolgen und jede einzelne seiner Handlungen analysieren. Denn irgendwo verbarg sich ein ganzer Schrank voller Sachen, die ihm den Boden unter den Füßen wegreißen würden, sobald sie ans Licht kamen. Doch die Zeit drängte, Sleisner lag nicht auf der faulen Haut, er nutzte jede freie Minute, um seine Verteidigung zu optimieren und so starke Allianzen aufzubauen, dass kein Skandal der Welt ihm etwas anhaben konnte. Wenn sie nicht alles täuschte, kam er gut voran. Während sie sich erneut hochhiefte und dem rasenden Schmerz in ihren Muskeln trotzte, ahnte sie nicht, was sich einige Meter unter ihr tat. Das Ganze hatte vor wenigen Minuten mit einer einzigen Leuchtdiode angefangen, mit einem kleinen Blinken, das sich plötzlich veränderte. Es unterschied sich noch immer nicht stark, aber doch merklich von allen anderen Lichtern. Das Blinken wirkte nervös und aggressiv, so als wäre es gerade erst aus einem sanften Schlummer erwacht, nur um festzustellen, dass es verschlafen hatte. Und nun hatte sich das unregelmäßige Blinken wie ein ansteckendes Virus auf weitere 50 Dioden ausgebreitet, und kurz darauf erwachten mehrere Monitore zum Leben und wechselten vom träumerischen Bildschirmschoner-Modus zu Ansichten von Soundkurven, Reglern und Zeitleisten, die einsetzende Aufnahmen anzeigten. Auf einem der vielen Bildschirme war ein gigantischer Kronleuchter über einem ungemachten Doppelbett zu sehen. Auf der Bettkante saß ein nackter Kim Sleisner, der am Hinterkopf bereits kahl zu werden begann und streckte sich genüsslich. Aus einem Lautsprecher neben dem Monitor hörte man ihn ächzen und ausgiebig seine Halswirbel knacken lassen. Anschließend stand er auf und verschwand aus dem Bild. Als Dunja auf das Geräusch aufmerksam wurde, schwang sie sich von der Stange herunter und landete auf allen Vieren neben dem Berg aus Stühlen. Auf dem Weg zu den Monitoren warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war erst 5:10 Uhr morgens. So früh war Sleisner noch kein einziges Mal aufgestanden, seit sie ihn überwachten. Anscheinend war endlich etwas passiert.